in der Forschung wird gesagt, dass der Hirnstoffwechsel eines Glücksspielsüchtigen ähnlich tickt wie der eines Heroinsüchtigen. Also man braucht ganz viele sehr schnell aufeinanderfolgende Bilder, so wird das auch im Online-Casino dargestellt. Das macht einen, so wie der Süchtige sagt, auch weg. Und das wollte ich dann auch.
Rien ne va plus, wenn die Würfel gegen dich fallen. Eine Podcast-Serie der VAM.
Ob an Spielautomaten, im Internet oder im Wettbüro. Jeden Tag träumen tausende Deutsche vom großen Gewinn, zocken oft um eine ganze Menge Geld und riskieren damit auch mal ihre Existenz. Wenn aus Spiel, Spaß und Spannung ernst wird. Darüber sprechen wir im VAM-Podcast Rien ne va plus, wenn die Würfel gegen dich fallen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der neuen Podcast-Serie. Mein Name ist Erik Hartmann, ich bin Volontär und arbeite gerade an einem Digitalprojekt. Dabei produziere ich einen Podcast zum Thema Glücksspielsucht. Rund eine 500.000 Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Im Podcast spreche ich mit Maria. Sie hatte über viele Jahre mit der Sucht nach Glücksspiel zu kämpfen und hätte sich dadurch fast ihr Leben zerstört. Maria ist nicht der richtige Name meiner Gesprächspartnerin. Sie möchte anonym bleiben. Maria, hallo und vielen Dank, dass ich auch heute wieder mit dir über das Thema sprechen darf.
Klar.
In Folge 1 haben wir über deine ersten Berührungspunkte mit dem Glücksspiel gesprochen und ab wann du begonnen hast, regelmäßiger zu spielen. Du hast zum Beispiel gesagt, dass deine Faszination zum Glücksspiel schon sehr früh zu erkennen war. Alles hat mal mit einem Rubbellos im Schreibwarengeschäft begonnen. Als der Drang dann nach dem Zocken immer größer wurde, hast du dich zum Teil stunden- oder nächtelang zu Hause vor den PC gesetzt und dich auch oft von deiner Familie und von deinen Freunden isoliert. Heute möchte ich mit dir über die Hochphase des Zockens sprechen. Ich denke, man kann auch dazu die schlimmste Phase deines Lebens sagen. Und ab wann dann eben auch der Punkt erreicht war, an dem du dir Hilfe gesucht hast. Jetzt möchte ich erstmal gerne wissen von dir, Maria, in deiner Hochphase, was würdest du sagen, wie oft hast du da gespielt?
Täglich. Also die Hochphase war nicht allzu lang, also ein paar Monate, aber da habe ich täglich gespielt, ja.
Wie groß war auch das Verlangen danach? Hast du überhaupt noch an andere Dinge gedacht oder wie war das da in der Zeit?
Ich hatte da aufgrund meiner privaten Umstände recht viel Zeit und ich war oder bin jemand, der seit der 16 ist, arbeiten geht, also ich war immer beschäftigt und auch gezwungen, am normalen Leben teilzunehmen. Und dann fand ich mich aufgrund von Elternzeit zu Hause. Also und ich hatte, habe immer noch, ein sehr ruhiges, also heute ist er nicht mehr so ruhig, aber damals war mein Sohn sehr ruhig und sehr genügsam. Ich war durch die Elternzeit zu Hause. Jetzt war ich noch nie der Typ, der irgendwie anfängt, mit der Zahnbürste die Fugen zu schrubben. Und mein Sohn hat 2-3 Stunden am Tag geschlafen und die Zeit habe ich genutzt zum Spielen. Jeden Tag. Also ich befand mich ja da schon ohnehin in Isolation, weil ich nicht arbeiten gegangen bin, meine Kollegen nicht gesehen habe, etc. Auf dem Dorf wohnte. Und ja, in der Zeit das so der Kick des Tages war.
Darf ich fragen, wie viele Jahre das jetzt inzwischen her ist? Also in wie vielen Jahren sprechen wir von dieser Hochphase?
Na, es gab ja 2. Also das war meine erste Hochphase und die war im Mai 2010 beendet. Also im Mai 2010 hatte ich einen Tag, an dem ich an einem Tag 853 Euro verspielt hatte und wusste dann, das geht so nicht mehr. Also das ist krank. Also das war so wirklich auch der Gedanke, der so bei mir im Kopf kam, so das geht so nicht mehr. Und dann habe ich mich meinem Partner damals offenbart und habe das auch gleich verbunden mit der Information und dem Entschluss, mich in Behandlung zu begeben. Und das habe ich dann eingeleitet. Also das war im Mai und dann bin ich im Juli in der Klinik.
Da wollte ich auch gleich noch zu kommen, zu dieser Phase. Ich würde jetzt nochmal ganz gerne dich fragen, wie das eben in so einer, oder wie du so eine Zockersession, so nenne ich sie jetzt einfach mal, wie hast du die für dich aufgearbeitet, gerade in dieser sehr, sehr intensiven Phase? Also warst du so eingestellt, oh, ich habe jetzt verloren, ich muss es sofort wieder reinholen. Das hat man ja auch sozusagen in dieser Anfangsphase schon so ein bisschen erkannt, wie du es beschrieben hast. Hat sich das dann nochmal da so intensiviert oder wie ist da nochmal irgendwas deutlich schärfer geworden in deinen Gefühlen, in deiner inneren Gefühlswelt?
Naja, also in meinem Spielerdasein und in meiner Sucht gab es schon immer für mich persönlich eine ganz enge Verbindung zwischen Depression und Sucht ausleben. Und eine Phase meiner Depression, die ich immer am schlimmsten fand, war, wenn ich gar nichts mehr empfunden habe. Traurig sein ist so das eine. Aber so gar nichts zu fühlen, gerade wenn man denkt, du hast doch jetzt alles, was du je wolltest. Also so. Und dann passte meine Gefühlswelt zu dem, was meine äußeren Umstände anging, abgesehen vom Spielen, überhaupt nicht zusammen. Also da war wenig Euphorie und wenig satt sein und glücklich sein. Und das habe ich versucht übers Spielen. Also zumindest für die Momente, in denen ich gespielt habe, war das so was. Ich habe das ja schon in der letzten Folge gesagt, in der Sucht geht es ja darum, auch was wegzumachen, also ein unerwünschtes Gefühl oder eine Leere oder so ein Vakuum zu füllen. Und das ging dann ab einem gewissen Punkt fast nur noch um Spiel, also übers Spielen. Das war kaum auf eine andere Art und Weise herzustellen. Und ich war dann auch zu Unrecht oder zu Recht, das kann man glaube ich gar nicht so sagen, als es dann zu der Auseinandersetzung kam mit meinem Umfeld, auch zum Teil wütend, dass ich gesagt habe, wie kann man sagen, dass man einem Menschen so nahe ist und das nicht merken, wie schlecht es dem geht. Und dann mich schon zum Teil für Oscar-reif gehalten habe, also wenn das wirklich funktioniert hat, also wenn man sich im Prinzip selber wirklich zugrunde richtet, also für 853 Euro musste ich auch eine Menge arbeiten. Also es war nicht Geld, was ich gerade mal so unterm Kopfkissen hatte. Und das habe ich am einen Tag weggeballert. Und das hatte also nicht im geringsten irgendwas, ein Hochgefühl danach oder so, sondern einfach nur so eine Niedergeschlagenheit, so von sich selber ein bisschen angewidert sein. Und das Beleidigendste in der Sucht ist ja, dass man immer entgegen besseren Wissens handelt. Also es mangelte mir auch zu dem Zeitpunkt nicht an der Einsicht, dass das nirgendwo hinführt. Aber das ist nun mal die Sucht.
Würdest du sagen, dass du so in dieser Hochphase des Spielens nur noch glücklich sein konntest, wenn die Automaten für dich gerollt sind?
Also wenn ich da jetzt dran denke, und jetzt habe ich ja einen gewissen Abstand zum Spielen, zum Aktiven, ich glaube, in meinen Träumen spiele ich immer noch ab und zu, würde ich das auch in der Retrospektive wenig mit Glück, also glücklich sein, verbinden wollen. Also in meinem Fall, das will ich nicht verallgemeinern, war das so, dass es eher ein Zustand, der alles andere als glücklich war, weggemacht hat, also so einen abgelenkt hat in dem Moment. Also ich glaube, wenn man sich andere Süchte anschaut, würde jemand, der alkoholabhängig ist, wobei ich nicht die Arroganz habe zu sagen, dass ich das nachvollziehen kann, aber oder verstehen kann, auch nicht sagen, wenn er trinkt, ist er glücklich. Mhm. Es ist nur das, was man nicht fühlen möchte, in dem Moment nicht fühlt. Und das war während des Spielens so. Und das war relativ unabhängig davon, ob ich jetzt groß gewonnen habe oder nicht. Sondern die Tätigkeit an sich. Und das andere war, also eher ein Nebeneffekt. Also so, also die Tätigkeit hat, glaube ich, eine genauso große Rolle gespielt in meiner Sucht wie das Geld.
Würdest du sagen, in deiner Hochphase war es dann so weit, dass du auch eine Straftat dafür begangen hättest, um an Geld zu kommen? Oder war der Drang eben da nicht so hoch?
Also das kam für mich niemals in Frage.
Also da konntest du ganz klar noch differenzieren zwischen, es ist jetzt mein Geld und wenn das weg ist, eben dann ist es so, wie es ist.
Ja, also so vor allen Dingen, ich fand das ja schon schwer genug, mit meiner Sucht zu leben, wenn ich mein Gewissen dann nochmal zusätzlich belastet hätte durch irgendeine illegale Geldbeschaffungsmaßnahme, hätte ich gar nicht mehr gewusst. Also ich hatte durchaus auch in meinen Suchtphasen ganz häufig suizidale Tendenzen, also extrem. Von daher hätte ich mich, glaube ich, das ist jetzt Blödsinn, um das im Nachhinein zu sagen, aber da wäre mir der Selbstmord näher als der Banküberfall gewesen.
Aber verstehst du diese Tendenzen, weil man hört das ja schon häufiger mal oder man liest es auch mal, wenn du jetzt eben über von anderen oder aus anderen Berichten von Glücksspielsüchtigen liest, die sich dann eben, weil sie komplett ihr Geld verspielen, versuchen eben über, sag ich mal, solche in Anführungszeichen Quellen dann wieder an Geld zu kommen. Verstehst du das oder kannst du das nachvollziehen oder vielleicht kannst du auch mich und uns da ein bisschen mitnehmen in diese Welt. Wie denkt man in dem Moment?
Also mit Denken hat es relativ wenig zu tun. Das, ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also ich maß mir nicht an, da das Verhalten anderer Menschen als nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar bezeichnen zu wollen. Was ich sagen kann, ist, dass man oder ich, nicht man, dass ich zum Teil mich schon in einem Tunnel befunden habe, wo Dinge, die für andere Menschen völlig selbstverständlich sind, auf einmal nicht mehr so selbstverständlich sind. Ja, also ich glaube, die wenigsten Menschen finden das sinnvoll, sich 5-6 Stunden vor eine Kiste zu setzen, die man mit Geld füttert und da flimmern ein paar Bilder über den Bildschirm. Ne? Aber das zeigt halt auch die Sucht und das ist das Schwierige bei sogenannten stoffungebundenen Süchten, dass die Berührungspunkte, also hinsichtlich, also wenn man über eine Alkoholsucht spricht oder Rauchen oder, dann sind es Dinge, wo man in der Gesellschaft Berührungspunkte mit hat. Die begegnen einem auf jeder Party. Ja, willst ein Bier? Ne? Mhm. Oder Glücksspiel ist ja sowas. Ja, man sieht die Schlange an der Lottoannahmestelle, aber Glücksspiel zu Hause, das macht man alleine und das wirkliche Nachvollziehen von, wie sich das anfühlt und wie das auch ist in der Kontinuität, ist, glaube ich, für die meisten Menschen wenig nachvollziehbar. Deswegen glaube ich schon, dass sich Dinge verschieben können in der Wahrnehmung, auch was Beschaffung von Geldmitteln angeht. Also aber die Grenze war bei mir ganz persönlich, aber das betrifft nur mich, nicht erreicht. Also das wäre mir nicht, das habe ich niemals in Erwägung gezogen.
Okay, bleiben wir noch bei dem Punkt Finanzen. Du hast ja schon angerissen und das auch schon beschrieben. An einem Tag hast du 853 Euro verloren. Mhm. Du hast das schon so ein bisschen als Wendepunkt dann auch beschrieben oder als Punkt, sagen wir mal, an dem sich was verändern musste dann in deinem Leben.
Ja.
Du hast dann also nach Hilfe gesucht, richtig?
Ja.
Wie macht man das dann auch in dieser Situation? Also wir können uns wahrscheinlich alle ein bisschen was darunter vorstellen, aber jetzt, das sind ja außergewöhnliche Umstände.
Ja. Also zu dem Zeitpunkt habe ich mich erstmal also an das Teufelszeug Internet, das ja auch für mich so Teil meiner Sucht war, mit einem anderen Ansinnen gewendet, nämlich nach wo finde ich hier Hilfe? Und habe dann nach Selbsthilfegruppen gesucht und habe dann auch eine gefunden, habe da einen Ansprechpartner gefunden Und den habe ich an dem Tag, an dem ich diese 853 Euro verloren habe, auch kontaktiert. Ich habe mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung telefoniert, auch an dem Tag. Ich habe dann Tipps bekommen hinsichtlich Therapie. Für mich war vollkommen klar, ich muss aus meinem System raus. Das ist nicht getan mit, ich gehe jetzt in eine ambulante Therapie. Ich wusste, jetzt sind wir wirklich an einem Punkt Tabula rasa. Und deswegen war für mich gleich klar an dem Tag, ich möchte in eine stationäre Therapie.
Wie war das denn damals dabei? Hat dir da jemand noch geholfen, vielleicht dein Partner? Oder wie wichtig war das auch in dem Moment, dann vielleicht Hilfe von außen zu erfahren, wenn du ja ansonsten sehr isoliert warst?
Das war anderen Umständen geschuldet, aber der Qualität der Beziehung zu meinem Partner hat dieser Umstand nicht unbedingt beigetragen, was aber mehrere Faktoren hatte. Aber das war bestimmt auch einer der Faktoren. Das ist natürlich auch in einer Beziehung eine große Vertrauensfrage. Also es ist ja auch ein Betrug. Man lebt ja ein Doppelleben, wovon der andere nichts weiß. Das heißt, was ich sagen muss und auch möchte, ist, dass er mich in dem Ansinnen nach Therapie, also was die Suche nach Therapie angeht, absolut unterstützt hat und mir auch während der Zeit den Rücken freigehalten hat, auf unsere Kinder aufgepasst hat und so. Andere haben sich in der Zeit, nicht viele, aber andere haben sich abgewendet erstmal, brauchten erstmal so eine Zeit für sich. Also das heißt, das war... Meine Eltern zum Beispiel waren natürlich vollkommen geschockt, waren da aber auch unterstützend. Also von meinen Eltern und meinen engsten Freunden habe ich da Unterstützung erfahren und konnte das dann auch relativ schnell in die Wege leiten. Also in der Regel ist das schwierig, kommt immer auf den Träger an, also ob das die Krankenkasse zahlt oder die Rentenversicherung. Und ich habe dafür gesorgt, dass ich das schnellstmöglich machen kann. Und da habe ich auch durch die Selbsthilfegruppe Unterstützung erfahren.
Okay, und wie sah es ansonsten in deinem Leben zu diesem Zeitpunkt aus? Also was mich interessiert ist zum Beispiel, wenn du darüber sprechen möchtest, ob vielleicht noch mehr Ärger drohte, weil du zum Beispiel Rechnungen nicht bezahlen konntest, weil irgendwas offen war, ne? Also weil wenn du irgendwelchen Forderungen nicht nachkommen konntest. War das dann damals so oder sagst du, nee, das habe ich trotzdem noch alles so gewuppt bekommen?
Also es war nie so, dass ich aufgrund meiner Sucht meinen monatlichen Verpflichtungen nicht nachkommen konnte. Also ich habe zwar wie gesagt, meine Kreditkarte belastet, ich habe mein Konto überzogen, aber ich habe es nie so weit kommen lassen, dass ich zum Beispiel, zu dem Zeitpunkt war das nicht so, aber zum Beispiel die Miete nicht hätte zahlen können oder Rechnungen, die essentiell sind. Das war nie der Fall. Und wenn das so weit gekommen ist, weil man insofern stimmt nie nicht, ich hatte schon so 2, 3 Blackouts, wo ich dann gedacht habe, Mist, wovon zahle ich denn jetzt das? Jetzt hast du die ganze Kohle verzockt. Mhm. Dann haben meine Eltern mir das vorgestreckt. Aber das war immer verbunden auch mit dem Geständnis darüber. Also ich habe dann gesagt, das und das ist passiert. Deswegen kann ich diese, also was heißt passiert? Das klingt immer so, als wäre ich darin passiv. Also das und das habe ich gemacht. Da habe ich so und so viel Geld verloren und könnt ihr mir das leihen oder wie auch immer.
Jetzt ist natürlich auch nochmal interessant zu wissen, hast du in der Zeit, in der du dir dann Hilfe geholt hast, trotzdem noch weiter gespielt, weniger gespielt, gar nicht mehr gespielt?
Gar nicht mehr gespielt. Also das war wirklich ein Tag im Mai, da wusste ich, das geht nicht. Also das war eine komplette Änderung der Marschroute. Also da war ganz klar. Und auch wenn man sich dann in Therapie begibt, also ich bin dann auch in eine Klinik, in Hessen nicht mal Internet gehabt. Also
war dann wahrscheinlich aber auch hilfreich, oder?
In dem Moment. Ja. Also es gab weder Internet, noch Süßigkeiten, noch Musik, noch Bücher, noch Fernsehen.
Was hast du dann da gemacht?
Selbstreflexion nennt sich das. Mhm. Also das ist ja genau der Punkt, wenn man in der Sucht sagt, ich mache mich weg, sind es ja, was andere Menschen nennen, die Stimmen im Kopf oder die Leichen im Keller oder Und in der Klinik, in der ich war, ist man davon ausgegangen, dass alles, was man macht, also die Beschäftigung mit externen Dingen wie Musik oder Filme oder Bücher, immer ablenkt von dieser Stimme. Und dann war ich 8 Wochen im ziemlichen Lärm in meinem Kopf ausgesetzt. Ja.
Das glaube ich in dem Zusammenhang auch schon mal. Vielen Dank, du hast schon zumindest die ersten Themen so ein bisschen angerissen. Ich möchte nämlich in der nächsten Folge mit dir dann eben über deine Zeit in der Therapie etwas ausführlicher sprechen. Auch so an der Stelle natürlich wieder vielen lieben Dank für alle detaillierten Einblicke. Ich meine, wir sprechen da immerhin über die, ja, wie ich es eingangs schon gesagt habe, vermutlich schlimmste Zeit in deinem Leben. Mhm. Und natürlich auch, wie du dann eben versucht hast, das Ruder herumzureißen. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch nochmal auf das Dossier für den Podcast hinweisen. Auf allen Internetportalen der VRM findet ihr weitere wichtige Infos zum Thema Glücksspielsucht sowie Links und Adressen für Beratungsstellen, wenn ihr auch nach Hilfe sucht. Folge 1 der Podcast-Serie findet ihr dort übrigens ebenfalls. Ich freue mich natürlich über Fragen, Anregungen oder Feedback zum Podcast an meine E-Mail-Adresse. Diese lautet eric.hartmann@vrm.de. Gerne könnt ihr aber auch den Beitrag auf Social Media kommentieren oder uns eine Nachricht senden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war die heutige Folge von Riane va plus, wenn die Würfel gegen dich fallen. Die VRM-Podcast-Serie zum Thema Glücksspielsucht. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Ein Angebot der VRM.